und heute spricht Niklas über Niklas und viele weitere bunte Themen bei den Rittern des Filmgenuss. Und damit herzlich willkommen bei den Rittern des Filmgenuss. Wir sind die verdammten Nerds und wir sind back. Back am Block. Hallo, Niklas.
Moin, Matze, was geht?
Heute spricht der Niklas über den Nikolas.
Nikolas.
Du bist der Niklas Cage und du möchtest heute unter anderem über den Niklas Cage a.k.a. Coppola sprechen. Wir haben heute eine bunte, gemischte Tüte mitgebracht. Widmen uns ein paar Themen, die liegen geblieben sind. Ne? Mal war ich nicht da, mal warst du nicht da. Ja. Genau, und heute, für heute haben wir das alles mal so ein bisschen zusammengefasst. Ja, neuere Releases, die so ein bisschen länger zurückliegen. Ein paar News wollen wir uns angucken, ein paar Entwicklungen in Hollywood. Aber zuerst, Niklas, wie geht's dir?
Alles super soweit, ja. Wir nehmen heute frisch am Donnerstag auf. Wir haben es gestern nicht geschafft, Feiertag. So, aber als Kino-Dude muss man natürlich trotzdem arbeiten. Kann's kaum erwarten. Und ich wollte mich an der Stelle nochmal irgendwie entschuldigen für letzte Woche, ey. Ich musste irgendwann mal an mein Mikro gerappelt sein, ohne es zu merken, und danach war der Ton so richtig ass und ich konnte leider nicht so viel retten in der Post. Aber naja, die Hauptsache war ja, dass meine Schwester gut zu verstehen war, immerhin hat sie ja die Tipps zu Anime abgegeben.
Ach, was ich gehört habe oder so viel, wie ich von dem Podcast gehört habe, war es auf jeden Fall, hast du gut gemacht, das ist also technisch gut, gerettet, sage ich jetzt mal.
Ja,
ne?
Heute strahlt mein Radiogesicht wieder in voller Blüte.
Aber wundervoll. vom Allerfeinsten. So schön haben wir dich selten gehört.
Und bei gesehen. Dir? Was macht das Leben?
Ja, du weißt es ja. Ne? Ich bin gerade sehr viel auf Achse, sehr viel unterwegs.
Viel on the road. Darfst du den Leuten mitteilen, was ihr da dreht? Oder
ja,
ist das geheim?
Nee, geheim nicht. Nee, also es ist jetzt eine etwas längere ARD-Doku, die am 26.06. erscheinen soll, zur Primetime. Ah. Bei der habe ich jetzt zwei Drehtage gehabt, so einen kleinen, ich sag mal, so einen Pickup-Drehs. Sagen wir so Additional Shots. Yes. Ja, und gestern nochmal so ein Privatfernsehen, so eine Daily Show. Aber lange anstrengende Tage. Letzte Woche, das war noch ein bisschen spaßig, aber gestern, das war eher so ein bisschen stressig. Ja. Aber der ganz normale Wahnsinn, sagen wir mal so.
Da soll mal einer sagen, dass kreative Arbeit keine Arbeit ist, ne?
Ja, bei mir ist ja eh immer so ein bisschen geordnetes Chaos. das passt da so ein bisschen ins Schema rein, würde ich sagen, ja, aber ja, deshalb kommen wir so ein bisschen, ich sehe gerade, ich bin ein bisschen übersteuert, deshalb kommen wir so ein bisschen unregelmäßig zu den Aufnahmen, aber wir haben ja Bock, wir waren ja auch im Kino, beziehungsweise haben uns was im Streaming reingezogen, ich halt so ein bisschen verzögert, ne, mit Mando, über den wir heute auch nochmal ein bisschen sprechen wollen, du hast dir Spider-Noir reingezogen. Dann sind eben noch so ein paar News mit dem Ganzen einhergegangen. Über die wollen wir heute quatschen. Und es war ja gar nicht so, wir haben es gar nicht so als Pflicht empfunden, irgendwie über Mandalorian und Grogu zu sprechen. Aber ich muss sagen, nachdem ich den am Montag gesehen habe, dachte ich, ach komm, ich würde schon gerne noch ein paar Worte darüber verlieren. Ne? Wie ist das so bei dir? Bei dir ist das, also du hast den ja auch schon früher gesehen, in der PV, glaube ich. Und für dich ist das Thema eigentlich ja schon durch gewesen vor 2 Wochen, denke ich mal. Und beim Telestammtisch warst du, glaube ich, auch im Podcast, ne?
Da, genau, ja.
Dazu, ja.
Ich habe mich da einmal drüber ergossen beim Telestammtisch, ja. Und danach. Ich meine, ich habe das Ende des Films jetzt, glaube ich, 10-mal gesehen, gefühlt. Ich warte ja immer, bis die Leute dann endlich raus sind, bis ich dann einmal kurz den Saal durchkehren kann.
Ach so, stimmt. Oh Mann, ja. Ich war gerade so, stand gerade auf dem Schlauch, als ich so, hä, wieso haben wir 10-mal das Ende gesehen?
Wir haben uns jetzt schon eine richtig schöne Roadmap gebaut, ne? Deswegen genau. Würde ich gerne noch 2 Filme ansprechen, die gerade noch im Kino sind.
Ja.
Und danach können wir dann über News und Mando kurz sprechen. Ein Film kommt so aus der Horror-Ecke, Passenger. Da bleibe ich ganz kurz, da könnt ihr einen ganz weiten Bogen drum machen.
Ach so.
Es ist so von, wie heißt der nochmal mit Vornamen? Es ist ein Norweger namens Övredal, der hat auch zuletzt irgendwie die letzte Fahrt der Demeter gemacht und Scary Stories to Tell in the Dark. Also er kommt schon so aus dem Horror-Genre und jetzt präsentiert er uns hier so eine Haunted House Geschichte und das Haus ist halt ein Van, weißt du, es geht so um die Van-Life-Community.
Ja. Ah, okay.
Und die werden dann halt von so einer Entität verfolgt, es ist super öde, ey, die Geschichte ist leider wenig einfallsreich, die Schauspieler sind echt schrecklich und die Dialoge sind schrecklich. Es gibt eine geile Szene mitten im Film und ich muss sagen, ich bin ein bisschen traurig darüber, dass diese geile Szene für diesen Film verschwendet werden musste. Aber gut. Und wie gesagt, könnt ihr euch echt klemmen, da kommt keine krasse Stimmung auf, die im Kino irgendwie nochmal elevated werden würde. Das könnt ihr euch irgendwann eines traurigen Tages mal zu Hause im Streaming reinziehen. Was ihr euch aber auf jeden Fall reinziehen könnt, dafür lohnt es sich, das Haus zu verlassen, ist, das hätte ich überhaupt nicht gedacht und das sagen viele aus der Filmbubble auch so, eine der Überraschungen des Jahres, Glenn Kill, ein Schafskrimi.
Oh ja.
Alles daran klingt scheiße, wie CGI-animierte Schafe und die einen Kriminalfall lösen sollen. Aber es ist echt ein mega herzlicher Film. So, es geht um Hugh Jackman, der ist Schäfer und liest seinen Schafen jeden Abend zum Schlafen gehen, sag ich mal, Kriminalgeschichten vor. Und die können ihn halt verstehen und haben darüber über die Zeit so selbst so ein kleines Gespür dafür entwickelt, wie man Kriminalfälle lösen kann. Und dann liegt Hugh Jackman eines Morgens tot auf seiner Weide. Und weil der Dorfpolizist, das spielt in so einem irischen Dorf, weil der Dorfpolizist so ein bisschen vertrottelt und nicht sehr weitsichtig ist und kein Gespür dafür hat, helfen die Schafe ihm dann dabei, das Verbrechen an ihrem Schäfer zu lösen. Ein richtig schöner Film. Und ich muss sagen, dafür, dass das ein Familienfilm ist mit FSK 6, werden da auch schon echt tiefe Themen angeschnitten. Ja, es geht zum Beispiel um Tod, es geht um Ausgrenzung. Das sind so Themen, die auch Disney früher immer wieder aufgegriffen hat. Ich glaube, es gab so eine Phase bei Disney, da musste in jedem Film mussten irgendwie die Eltern erschossen werden oder sonst wie sterben. Das gab es jetzt in letzter Zeit nicht mehr so. Das wird hier dann auch mal wieder aufgegriffen. Und das ist definitiv was für die ganze Familie. Ihr könnt lachen, ihr könnt ein bisschen weinen, ihr könnt Spaß haben. Glenn Kill, ein Schafskrimi.
Ja, auf den habe ich auch Bock.
Ja.
Als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir so, ach cool, das ist ja bestimmt was, auch für die Kids und so.
Ja.
Und das habe dann immer mal nach dem Buch Ausschau gehalten. mir ist es jetzt noch nicht unter die Finger gekommen, aber wenn ich das kriege, lese ich es den Kindern vorher.
Ja, und der Film ist ja MGM, aka Amazon, das heißt, der wird auch relativ bald dann wahrscheinlich schon bei Prime droppen. So als kleiner Programm. Tipp. So, jetzt baue ich mir wieder meine eigene Brücke. Ja. Ich habe schon gerade gesprochen, Glenn Kill beschäftigt sich auch mit dem Tod und mit dem Tod steigen wir heute auch so ein bisschen in unsere Folge ein.
Eine sehr wichtige Figur, ja, der Classic Star Wars Familie, sage ich mal. Ja. Also wortwörtlich, denn die Ex-Frau von George Lucas und gleichzeitig auch erste Cutterin, nämlich Marsha Lucas, ist verstorben. Wenn man sich so ein bisschen mit der Materie beschäftigt, taucht natürlich ihr Name immer wieder auf. Also sie hat nicht nur Krieg der Sterne geschnitten, sondern sie hat auch für Martin Scorsese gearbeitet. Ne? Mhm. Sie hat George Lucas auch ganz zu Beginn seiner Karriere mit THX 1138, American Graffiti. Aber wenn man sich jetzt so irgendwie Making-of zu Star Wars anguckt, auch das, was auf den DVDs drauf ist, was auf den Blu-Rays drauf ist, ganz bekannte Doku, Imperium, warte mal, das heißt, glaube ich, Imperium der Träume, Empire of Stars. Die Doku ist eigentlich immer auf jeder Star Wars DVD drauf. Ich will jetzt keinen Scheiß erzählen. Empire of Dreams heißt es. Empire of Dreams, die Geschichte der Star Wars Trilogie. Das ist so eine anderthalbstündige, sehr gut zusammengefasste Doku. Ich würde schätzen, so von 2000, Anfang der 2000er irgendwann. 2000, weil die war schon 2000. Ich meine, als ich meine Box gekauft habe, 2004, 2005, war die Doku da drauf, ja. Also die ist so von 2004, 2005, schätze ich, ja. Aber sie kommt da nicht zu Wort. Tatsächlich kommen da ihre Co-Cutter eher zu Wort, ne? Also Paul Hirsch und Richard Chu. Und die zeigen mal so ein bisschen so die Techniken, mit denen sie Star Wars 1977 gerettet haben. Also auf jeden Fall durch den Schnitt wurde zu dem Erfolg von Star Wars ein großer Beitrag geleistet, ne? Und das wollten wir hier nicht unerwähnt lassen.
Ja, Rest in Power.
Rest in Power.
Möge die Macht mit dir sein, Marshall.
Genau. Ja. Genau. Und von May the Force be with you kommen wir zu This is the Way, würde ich fast schon sagen. Denn, ich habe mir dann am Montag auch nochmal Mando dann endlich angeguckt. Der erste Star Wars Film seit 7 Jahren. Ein Film, den ich jetzt persönlich überhaupt gar nicht gebraucht hätte. aber wenn er schon angekündigt war, ich meine, mein Gott, ne? Die erste Staffel mochte ich noch ganz gerne. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Staffeln es gab letzten Endes. Waren es 3 oder 4?
3.
3 waren es, ja.
Ja, okay. Ja, 3.
Und kurzum kann man schon sagen, okay, dieser gesamte Film ist quasi wie so eine Mando-Episode gewesen. Oder 2 Episoden, eine XXL-Episode. Ich sag mal, ein bisschen hochwertiger produziert. Es fühlte sich nicht alles so eingeengt an wie die Serie selbst, die technisch. Ich finde das ja ganz interessant, ganz spannend, dass eben dieses neue diese Produktionstechnik mit wie heißt es denn jetzt nochmal? Dieser digitale Hintergrund. Jetzt habe ich es vergessen. Du weißt, was ich meine.
So Stagecraft.
Ja, so ein Stagecraft. Also,
es gibt da einen Namen für, ja. Ja,
ja. Also zumindest zu dieser Technik von ILM, die sie da haben, ja. Aber ja. Im Allgemeinen nennt man Stagecraft. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Es ist nicht einfach nur, wir haben eine super hochauflösende Leinwand oder Digitalleinwand, bei der wir Hintergründe einfügen können. Und
The Volume nennen sie es.
The Volume, genau, danke.
Ja, ja.
Als die Technik so neu war, ich meine, ich hatte mal einen Artikel darüber gelesen, dass da so für diese LEDs, die da verbaut sind, dass da so Kristalle angezüchtet wurden, das hat Jahre gedauert. ja, ist so. Es ist ohne Scheiß jetzt. Es ist wirklich so ein Verfahren gewesen. The Volume. Man hat zumindest bei Mando, beim Film jetzt, Mando und Grogu, ne, hat man zumindest schon mal gemerkt, dass er so ein bisschen aus diesem Korsett herausgebrochen ist. Also es war nicht mehr alles so eingeengt, ne? Die Sets, die Locations, die Motive, das war alles um einiges größer, ne? Also das war nicht so beschränkt nach links und rechts, sondern man merkte schon, hier war ein bisschen mehr kreative Freiheit möglich. Jon Favreau hat den Film gedreht, der Regisseur vom ersten und zweiten Iron Man. Der kennt sich, also er ist schon ein bisschen länger Teil der Star Wars Familie, aber er kennt sich aus, wenn es darum geht, Typen in Kostümen zu inszenieren, die einen hohen Metallanteil haben. So. Aber du hast mir jetzt vielleicht mal eine Voicemail oder eine etwas längere Nachricht mal geschickt, als ich dich gefragt habe nach dem Film. Sag doch mal bitte, Niklas, wie fandest du den denn so im Großen und Ganzen? Achso, hast du Mando, die Serie, gesehen?
Nee.
Nee, gar nicht, okay.
Nee. Also ich habe immer mal wieder Ausschnitte gesehen, auch Sachen, die mir gefallen haben. Schlussendlich ist das vielleicht aber auch gar nicht so schlecht, dass ich die Serie nicht gesehen habe, weil dann kann ich den Film so ganz als eigenes bewerten. Also was ich gehört habe von vielen, jetzt ja auch von dir, es sei einfach quasi wie so eine überlange Mando-Folge. 132 Minuten geht der Film ja. Also im Grunde hast du so drei Folgen, sagen wir einfach mal im Grunde. Und ich finde, das merkst du auch im Film irgendwie. Also ich finde, Jon Favreau und Dave Filoni haben ja zusammen geschrieben und Jon Favreau hat ganz viel von der Serie geschrieben und Dave Filoni hat immer mal wieder mitschreiben helfen. Und ich finde, die sind so ein bisschen von dieser Dramaturgie, die eine Serie hat, nicht so richtig weggekommen. Also du hast so richtig gemerkt, so okay, im ersten Teil des Films beschäftigen sie sich damit, im Mittelteil dann damit und im letzten Teil dann nochmal mit was anderem. Und so richtig zusammenhängen tun diese einzelnen Akte, sag ich jetzt mal, dieses Films, nicht so richtig. Klar, der Film wird durch seine Figuren zusammengehalten. Und es gibt auch Teile des Films, die mir sehr gut gefallen haben. Ich rede zum Beispiel von der Einstiegsszene, in der Mando es ja mit so AT-ATs zu tun bekommt. Das ist geil gefilmt und so. Und da hatte ich auch direkt ein Star-Wars-Feeling. Aber je weiter der Film dann fortschritt, desto geringer wurde das irgendwie bei mir, weil also man kann den Star-Wars-Film jetzt viel vorwerfen, aber die haben immer so einen Arc gehabt. Und das hat dieser Film, finde ich, leider gar nicht. Also die Charaktere haben überhaupt keinen Charakter-Arc. Also die dürfen sich in keiner Art und Weise irgendwie weiterentwickeln, was ein großes Zeichen dafür sein muss, dass die scheinbar schon komplett auserzählt sind und dass keiner mehr eine Ahnung hat, was mit diesen Charakteren noch getan werden soll. Zudem fand ich habe jetzt die Serie nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, ob das in der Serie genauso ist. Ich fand die Dynamik zwischen Mando und Grogu immer wieder so richtig strange. Mhm. Also der Mandalorianer hat den Grogu immer mal wieder so rangepfiffen wie so ein Hund. So hier, mach Sitz Platz, hier hast du ein Leckerchen. Das fand ich total abgespaced irgendwie.
Ja, also dieses Hunde, dieses mit dem, er pfeift ja auch tatsächlich ein, zweimal nach ihm. Ja. Das ist in der Serie tatsächlich nicht so, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Das ist mir auch aufgefallen. Ich denke
super weird. Naja, wie gesagt, also dadurch, dass die Charaktere irgendwie gar nicht so richtig stattfinden können und sich für die auch, also die haben schon was zu tun, aber die haben nichts zu tun, weißt du, was ich meine? Die reagieren einfach nur auf ihr Umfeld und das, was da passiert. Ja, der Mandalorianer, das ist ein bisschen wie so eine Game, wie so ein Videospiel. Er wird so von Sigourney Weaver, die übrigens völlig vergeudet wird hier, die hat vielleicht eine Screentime von 5 Minuten und hat absolut gar nichts zu tun.
Und die Szenen mit ihr sind so weird irgendwie auch. Ja. So steif gespielt, ey. Sie sind richtig gespielt. Das waren die einzigen Szenen, wo ich mir dachte, warum? Ja, aber gut, sie ist die Questgeberin, könnte man so sagen.
Ja, sie ist die Questgeberin. Sie sagt so, ach ja, du musst übrigens zu Punkt A und dann steht an Punkt A jemand und sagt so, ah nee, Bruder, sorry, leider nicht, da musst du zu Punkt B. Und so wird er dann immer wieder von Punkt zu Punkt geschickt, ne?
Ja.
Weißt du, du hast bestimmt schon mal dieses Reel gesehen von den beiden Machern von South Park, wo die so gesagt haben, es ist der Tod deiner Geschichte, wenn du die Plotpoints mit immer und dann verbindest. Und dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das. Du musst stattdessen ein Aber oder Dennoch oder stattdessen. Mhm. Aber das hat dieser Film nicht. Der Film läuft ganz linear nach dem und dann und dann und dann Prinzip ab. Wie gesagt, es gab auch Dinge, die mir gut gefallen haben. Mhm. Zum Beispiel Grogu, also nicht seine Charakterzeichnung, sondern die Figur. Mhm. Das ist ja ganz offensichtlich eine Animatronik. Und deswegen wirkt er immer so ein bisschen abgehackt. Aber genau das finde ich geil, weil ich bin so diese ganzen uncanny CGI-Charaktere so ein bisschen leid. Da gab es ja hier auch wieder diesen Co-Piloten da vom Mando. Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Zed oder so.
Ja. Oder Zed. Der ist aus Rebels übrigens. Das ist eine Figur aus einer animierten Serie.
Ja. Ey, und der sah ja einfach super uncanny aus. Dann gab es ja wieder so kleine Reparierviecher, die auch wieder Puppen waren. Das sah auch geil aus, aber da frage ich mich auch wieder, die habt ihr doch jetzt nur in den Film reingebracht, damit die dann danach irgendwo bei Toys R Us im Regal liegen und die Kinder sagen, boah Mama, den will ich haben, der sieht nämlich klein und süß aus.
ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Also die Figur aus dieser Spezies, ne? Der ist, glaube ich, zum ersten Mal auch in Episode 9 aufgetreten und wundert mich auch ein bisschen, dass sie ihn zurückgebracht haben. Oh Mann, wie heißt er denn in Episode 9 nochmal? Das wunderte mich, weil in der ersten Season Mando gab es eine Figur, also Ich meine, es war in der ersten, jetzt, ich hoffe, ich bringe nichts durcheinander, aber es gibt da so einen Arc, da ist quasi Mandos Schiff auch beschädigt und er landet dann, ich glaube, er war dann auf Jakku oder auf Tatooine, es war auf jeden Fall irgendein Wüstenplanet und dann landet er da und kommt immer wieder zu so einer Figur zurück, die ihm sein Schiff repariert, weißt du, und die hat auch diese kleinen Pod-Droiden aus Episode 1.
Ja.
Weißt du, welche ich meine? Die auch die Podracer reparieren und ja. So. Die können sich so schrumpfen und dann ist das nur noch der Kopf. Und ja. Aus dem Kopf kommt dann der Rest des Körpers raus. Ich glaube, die heißen Pod-Droiden. Auf jeden Fall habe ich das so ein bisschen als verpasste Chance empfunden, dass sie diese Figur nicht wiedergebracht haben. Ne? Ich weiß nicht, was. Also ich hatte jetzt nichts gegen die Jungs. Vor allem dann auch mit Grogu und diesem kleinen Raumschiff, das war auch irgendwie sehr süß alles. Ja. Aber ja, das hat mir so ein bisschen. Und du hast jetzt auch den Anfang lobend erwähnt, also den Opener. Erst einmal, wie fandest du denn das Opening des Films? Also war ja auch eine kleine Texttafel, haben wir gekriegt, ne? So ein bisschen als Hommage an den Lauftext von Star Wars. Mhm. Und dann schon bumm, fängt's direkt an, ne? Das fand ich, muss ich sagen. Und mir war es sau wichtig, ich war ein bisschen spät dran, aber mir war es sau wichtig, den Film pünktlich und den Anfang zu sehen. Ne? Und ich muss sagen, das fand ich ein bisschen weird, den Einstieg in den Film. Also wirklich auch die erste Szene und wie der Film beginnt mit dieser Fahrt auf diesen Tisch drauf und dann redet sofort auch jemand, weißt du, so Star Wars beginnt eigentlich immer entweder mit einem sehr mysteriösen Schwenk oder so, weißt du, und mit irgendwie so einer Art Knall, sag ich mal, aber nicht so, ja, relativ, ja, weiß ich nicht, also es sollte irgendwie Spannung aufbauen, hat aber bei mir nicht so ganz gezündet, würde ich behaupten, das fand ich so ein bisschen, ja, und die ganze Sequenz an sich cool, aber sie hätte noch cooler inszeniert sein können, sowohl was den Ablauf angeht, als auch den Schnitt, weißt du so. Das hätte so ein bisschen mehr James Bond-mäßiger sein können. Hm. Das hat mir so gefehlt. Ich fand's auch so, ja, es war so ein bisschen actionlastiger Prolog, Opener nach Lehrbuch, so würde ich sagen, weißt du so. Dann kam eine Kamerafahrt, dann kam irgendwie diese Szene, wo der Typ, den er da jagt, ne, also er macht so dieses klassische Kopfgeldjäger-Ding, macht er ja, ne, was Mando ja eigentlich ist, er ist ja ein Kopfgeldjäger.
Ja.
Und also wenn du die Serie ja nicht kennst, dann diese Catchphrases von ihm, ne, die es wird ja zweimal wird es ja im Film genannt, ne? Dieses This is the way, das ist ja, also das ist der Weg, das ist ja so diese Philosophie, nach der die Mandalorianer leben, ne? Das wird ja ständig, in jeder Folge wird das genannt, ne? Genauso wie, und das hat die Serie tatsächlich auch ein bisschen verloren mit der Zeit, also in Staffel 3 wird das gar nicht mehr genannt, dieses I can bring you in warm or I can bring you in cold, weißt du so. Ja, das sagt er ja immer zu seinen Leuten, ne? Also zu seinen Gejagten. Das, ja, wird halt hier auch wieder gedroppt im Film, aber ob das jetzt so, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt deplatziert war, fühlte sich halt so alles wie so eine Checkliste an zum Teil, ne? Dass die abgehakt wurde und ja, also ich habe halt auch so ein paar Sachen, die ich gut fand an dem Film und ein paar Sachen, die mir eher so ein bisschen ja, die mir so ein bisschen wie Fanservice vorkamen, weniger wie irgendwie ja, eine Star Wars eine gute Star Wars, gelebte Star Wars Philosophie, weißt du, ein gutes inszeniertes Star Wars. Zum Teil auch so Sachen, die mich dann doch vielleicht raus. Also hast du Dave Filoni Cameos, hast du ihn erkannt?
Nee, ich wusste aber auch nicht, wie er aussieht. Also ich habe dann gehört, dass er selber im Film drin war, aber ich habe ihn jetzt nicht erkannt.
Nee. Ja, der Typ mit dem Cowboy-Hut, ne, in der. Auf dem Rebellenplaneten.
Ah, okay.
Der wird, ja, vielleicht hast du das noch irgendwie im Kopf, aber gut.
Ja. Ja, ansonsten, also ich, wie gesagt, dadurch, dass ich den Film nicht gesehen habe, das ist eigentlich ganz witzig. Den Film. Ja, ich habe den Film nicht gesehen, ich tue nur so. Nee, ich habe die Serie nicht gesehen und habe mir deswegen auf dem Weg zur Pressevorführung in Köln nochmal so die Synopsis der einzelnen Staffeln durchgelesen. Und die zwei Dinge, die ich mir gemerkt habe, war, wenn der Mandalorianer irgendwo einfliegt, dann muss, wenn er abhaut, die irgendwie die ganze Basis in die Luft gesprengt werden. Das scheint in der Serie schon so ein Running Gag zu sein. Und dann habe ich, das war die eine Sache, die ich behalten habe. Die andere Sache, die ich behalten habe, war, Grogu ist wohl in der, im Stande, irgendwie Wunden zu heilen. So.
Ja, und gut, welche, das ist aber auch, ja.
Und welche zwei Scheißsachen haben sie natürlich in den Film eingewoben, ja. Genau diese Sachen.
Ja, dieses Force-Healing, sage ich mal. Ja. Ne? Das ist auch erst mit Disney Star Wars eingeführt worden. Ich weiß jetzt nicht, ob es in Episode 9 war oder ob es in Mando in der Serie war, aber ja, das ist dir auch aufgefallen. Aber wie fandest du, also konntest du so locker, es waren keine Fragen für dich offen, oder? Also für einen Nicht-Seriengucker war der Film aber okay, oder? Also das inhaltlich.
Ja.
Oder, ja.
Also, ich meine, ich hatte natürlich, wie gesagt, so ein bisschen zumindest meine Hausaufgaben gemacht. Also ich wusste, wie ich den Film oder auch die Serie so im Zeitstrahl von Star Wars einzuordnen habe. Ja. Und ich wusste halt, wer der Mandalorianer ist. Ja. Das hat dann im Grunde auch schon gereicht. Und ganz ehrlich, die Texttafel ganz am Anfang, die hilft ja auch den Leuten auf die Sprünge, die nicht mal sich vorher noch mal eine Zusammenfassung durchlesen wollten.
Ja.
Also da wird echt keiner liegen gelassen auf dem Weg.
Sehe ich aber auch.
Das war auch geil. Ich hab im Kino an der Kasse gesessen, hat so ein Dude angerufen, ja, irgendwie Mandalorianer, vielleicht wollte ich mir den angucken. Ich so, okay, machen Sie doch. Ja, wie ist denn das? Wo spielt der denn? Ich so, ja, nach Episode 6. Was ist denn Episode 6?
Oh.
Und dann habe ich dem wirklich eine Viertelstunde lang erklären müssen, ey, wie das ist, ja, am Ende von Episode 6 ist das Imperium ja kaputt und bla bla bla. Und nach einer Viertelstunde, ach ja, okay, dann kann ich mir den ja angucken.
Ey, der wollte dich doch trollen, der Typ, oder nicht?
Wahrscheinlich, ey, wahrscheinlich. Aber, der wirklich, also manchmal frage ich mich das wirklich, aber der wirkte jetzt irgendwie so, als hätte er wirklich keinen Plan davon. Das muss ich übrigens auch sagen, apropos Imperium, der Film hat es leider nicht geschafft bei mir, diese berühmten High Stakes auszulösen. Also es heißt so von Sigourney Weaver, Mando, du musst auf diesen einen komischen Planeten da, auf diesen Blade Runner Planeten fliegen, von dem ich jetzt auch schon nicht mehr weiß, wie er heißt.
Shakri, glaube ich.
Shakari. So, ja. Irgendwie sowas.
Ich hab hier aufgeschrieben, wirkt wie eine Cyberpunk-Welt.
Ja, es war Blade Runner.
Ja.
Und dann, da musst du dann diesen Imperiumstypen da festsetzen, aber der Film schafft es ja nicht mehr zu erklären, warum. Warum? Was passiert denn, wenn der Typ nicht festgenommen wird? Dann ist er halt so ein weiterer Separatist, der das Imperium zurückhaben möchte, aber War der jetzt ein großer Fisch oder eine kleine Nummer?
Nee, die Zwillinge wollten den ja haben. Geht er zuerst zu den Zwillingen? Ja, er geht zuerst zu den Zwillingen. Und die sagen ihm, ey, wir helfen dir, aber du musst uns den und den erstmal bringen. Nee, Quatsch. Nee, er sollte den ja zu Sigourney Weaver bringen. Ach.
Da geht's dann auch schon wieder los. Das ist irgendwie so, obwohl es so simpel ist, dann irgendwie doch wieder dennoch unnötig kompliziert, weil da so viele Zwischenstationen eingeschaltet werden. So.
Es ist aber, wie du gesagt hast, er wird auf jeden Fall losgeschickt auf eine Mission. Jetzt kriege ich es aber auch gerade nicht mehr zusammen. Sollte er zuerst zu den... Also, aber dafür muss ich erstmal, also ich wusste nicht, also eigentlich so CGI-Hutten, es ist so, ich will jetzt nicht sagen, ich fand's cheesy, aber also es war besser, als ich gedacht hätte, muss ich sagen. Diese CGI-Hutten, auch der Sohn von Jabba und so, ne, die Zwillinge, die tauchen ja schon in der Boba Fett-Serie auf. Die waren schon gut inszeniert, muss ich sagen. Auch so, wie sie sprechen, diese Huttensprache und so. Also da kam bei mir auch schon ein bisschen Star Wars-Feeling auf, muss ich sagen. Bei den ganzen Droiden und so. Aber nochmal ganz kurz und wirklich nur ganz kurz nochmal zu dem Anfang, was du auch gesagt hast. Der Film, ich denke, Jon Favreau, Dave Filoni, die ganzen Star Wars-Verantwortlichen, Lucasfilm, Disney, die werden sich schon gedacht haben, ey komm, wir machen den Film jetzt eben so möglichst zugänglich für alle, besonders halt auch für Kinder. Das spürt man halt schon so. Der ist wirklich nicht zu... ja, zu düster inszeniert, nicht zu brutal inszeniert, weißt du, so, der hat halt, den kann man schon gut auch mit der ganzen Familie gucken, würde ich sagen. Das haben sie sehr konsequent durchgezogen und ja, aber es gab halt einfach so ein paar Sachen, eben, ich habe das ja hier als so den überflüssigsten Cameo ever beschrieben. Das ist dann halt, also, ich weiß nicht, ob da Dave Filoni zweimal auftauchen muss, weißt du? Das ist ja, so, das war mir irgendwie ein Ticken zu viel, muss ich sagen. Genauso, ich weiß nicht, ob du es erkannt hast, ne? Das war ja in dieser Arena, in der Mando ja gegen den Sohn von Rutter, den Sohn von Jabba fightet, ja, ne? Ja. Das waren ja dann die Figuren von diesem Brettspiel aus dem Millennium Falcon, ne, die dann da plötzlich reinkommen. Von diesem Djarik Board Game. Mhm. Und diese Arena selber, der Fußboden sah ja auch so aus. Also ich meine, was, das ist zwar eine coole Idee, aber ich frage mich dann auch so, hä, soll das irgendwie ein Fanservice-Moment sein? Oder ist das ein Easter Egg? Oder ist das ein Meta-Easter Egg? Weißt du so, ist das jetzt also in... Passiert das gerade in Galaxy oder passiert das nur für den Zuschauer, weißt du so, dass er so ein Wiedererkennungsding hat? Oder sind die, das weiß ich zum Beispiel nicht, sind die Djarik-Figuren, basieren die auf echten Champions irgendwie, ne?
Ja, scheint das so zu sein dann, ne?
Scheint jetzt wohl damit so zu sein. Ich wusste es zumindest vorher nicht, ja. Du wirst wahrscheinlich, also ich meine, du hast ja, ihr könnt euch einen ganzen Podcast dazu vom Niklas anhören, beim Pele-Stammtisch, wie schon erwähnt. Ich möchte jetzt noch einen Punkt vielleicht loswerden, grundsätzlich. Also ich habe dir das ja schon gesagt, ne? Ich finde Star Wars, also jetzt mal so überleitend zu meiner Meinung, ich meine, der Film, der trägt jetzt nichts zum großen Star-Wars-Plot bei, ne, für die Galaxis in irgendeiner Weise. Der verändert jetzt, also der führt auch nicht irgendwie die Story von Mando Season 3 weiter. Also das ist wirklich ein Ausschnitt aus deren Abenteuer-Life, so, ne, von Mando und Grogu. Und, ja. Genau, der trägt nichts zum großen Canon irgendwie bei,
Außer, dass es Hutte mit Sixpack gibt.
Außer, dass es Hutte mit Sixpack gibt. Ja. Ja. Der Rutter, ja. Also, es ist schon weird irgendwie. Also, ich muss aber auch sagen, was so Sachen angeht, ich find den mutig. Der hatte sehr viele mutige Entscheidungen, ne? Und das auch durchzuziehen und es nicht cheesy zu machen, das rechne ich ihm eigentlich an auch. Also ich bin auch froh, soll ich dir mal was sagen, bis der Film, warte mal, war das erst nach Ende? Ich war die ganze Zeit so, das ist ein, nachdem das der Opener gelaufen ist, ne, das Opening, dachte ich noch so, das ist halt Dave Filoni inszeniert halt so, weißt du? Und dann ist mir aber erst klar geworden, nein, Quatsch, Jon Favreau hat ja hier Regie geführt. Ja. Und dann habe ich den Film auch mit anderen Augen gesehen, weißt du, so ab dem Zeitpunkt. Mhm. Weil ich bin so mit der Erwartung reingegangen, Dave Filoni hat Regie geführt, habe ich mich aber vertan. Und das hat für mich nochmal so ein bisschen hat das für mich so ein bisschen geändert, ne? Meine Grundeinstellung dazu, ne? Mm. Und weil Dave Filoni ist so ein bisschen für mich der Clone Wars-Typ einfach, weißt du? Und ja. Nee, aber was ich sagen wollte, also Star Wars steht auf jeden Fall nach diesem Film nicht schlechter da. Das Franchise steht nach diesem Film nicht schlechter da. Was ich jetzt nachdem ich Episode 9 gesehen habe, nachdem ich einige Serien gesehen habe, so wie Acolyte oder ja, auch Boba Fett oder Obi-Wan, wo ich danach gesagt habe, Alter, ihr habt mit dem Scheiß, habt ihr Star Wars nur geschadet. So, aus meiner Sicht, ja. Und ich will, ohne jetzt sagen zu wollen, mein Star Wars, ja, aber ich finde, dem Franchise haben diese Content-Produktionen haben auf jeden Fall Star Wars geschadet. Und ja. Dieser Film zumindest nicht. Also der hat wieder mal einen unterhaltsamen Teil dazu beigetragen. So. Und Ist dir aufgefallen, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht komplett getäuscht, aber ist dir aufgefallen, du hast ja den Abspann jetzt 10-mal gesehen, ne? Dass da kein Cast im Abspann genannt wird, dass sich der Abspann ausschließlich nur der Crew widmet?
Ich habe da schon Cast gesehen.
War da Cast drin, ne? Okay, ja. dann habe ich mich vertan. Ich dachte
dadurch hast du nämlich 3 Credits für den Mando. Ja. Einmal so der Typ, der nur den Anzug durch die Gegend trägt, dann einmal der Typ, der damit die Kampfchoreos macht und dann vielleicht in der einen Szene, wo die Maske auch mal wegkommt, der Helm, da hast du dann Pedro Pascal, wo ich mich dann nicht frage, wie viele Tage hat der wohl am Set gehabt, ey?
5.
Ja.
Und kriegt noch die meiste Kohle.
Ja,
okay.
Ja.
Okay, nee, dann ist das auf jeden Fall, also ich muss sagen, VFX-technisch sehr homogen. Fand sehr geil, diese Stop-Motion oder Go-Motion animierten Figuren am Ende oder im letzten Akt. Klar, die Szene war jetzt dann doch nicht so actiongeladen, aber das kündigt sich ja schon ganz zu Beginn an, dass diese 2 Statuen da zum Leben erweckt werden. Aber gut, gefiel mir sehr gut, also die einzelnen VFX-Entscheidungen, sage ich mal. Ne? Was machen wir in Stop-Motion, was sind Puppets, was ist CGI? Wirkte sehr homogen. Ja, das möchte ich auch nochmal so ein bisschen positiv hervorheben. Also da haben sie schon ein paar gute Entscheidungen getroffen. Ja, auch wenn jetzt den Film Sigourney Weaver und eben die schon vorher genannten Dinge nicht gebraucht hätte. Ansonsten nö, das war so mein Take zu Mando. Genau, ich habe dem jetzt so 3 Sterne gegeben. Vielleicht, wenn ich ihn nochmal zu Hause gucke oder nochmal ins Kino gehen sollte, vielleicht kriegt er nochmal ein Herzchen. Einfach weil er ein bisschen charmant war auch, ne? Aber
ja, gut.
Ganz
also ein Herzchen kriegt er von mir jetzt nicht. Ja. Vielleicht eher der andere Film, über den wir sprechen wollen, noch kurz, weil Mandalorian ist nämlich in den USA schon, oder das heißt schon, der läuft ja da schon irgendwie auch seit, weiß nicht, 3-4 Wochen, entthront worden, und zwar von 2 Horrorfilmen. Einer aus dem Hause A24 und auch der erfolgreichste A24-Start überhaupt bisher, nämlich Backrooms. Das ist dieser Horrorfilm, der auf diesen YouTube-Videos von Kane Parsons basiert und sich um so Liminal Spaces dreht. Und der hat jetzt inzwischen, also Stand jetzt, ich gucke gerade bei Box Office Mojo, der hat fast 135 Millionen Dollar eingenommen. Und das in 1, 2, 3, 4, 5 Tagen. Und der ist in vielen Teilen der Welt noch gar nicht angelaufen. Also das wird eine große Nummer werden, glaube ich.
Mit anderen Worten, ne, Star Wars wurde entthront durch einen Low-Budget-Horrorfilm.
Ja, ja. Ja, obwohl, man muss jetzt sagen, also Backrooms hat immerhin noch 10 Millionen gekostet. Ich schaue nochmal gerade kurz, nur zu sicher, dass ich jetzt keinen Quatsch erzähle. Nee, 10 Millionen Dollar ist das Budget, aber es gibt ja noch einen anderen, nämlich Obsession. Genau. Und der hat, glaube ich, nicht mal 1 Million, ja, 750,
ja, hatte ich auch so.
1 Million gekostet. Ja. Und das ist ja wirklich, das ist schon krass, ne? Und dann, also über Backrooms werde ich jetzt noch nicht so viel sagen, weil erstens ich den Film noch nicht gesehen habe und zweitens, der Matze ist ja nächste Woche auf Dreh und da habe ich mir mal wieder einen besonderen Gast eingeladen, nämlich Kati, die Matze und ich ja beide in Marburg immer mal wieder gesehen haben. Also wir waren immer mit ihr im Kino. Ich habe jetzt mehr mit ihr rumgehangen als du, aber die ist da ganz tief drin in dieser ganzen Lore und deswegen dachte ich mir so, zum Start dieses Films lade ich sie mir hier mal ein und dann werden wir Backrooms nächste Woche hier mal richtig auseinander sezieren oder sie auf jeden Fall und ich werde ein paar blöde Fragen stellen.
Ach krass, ist sie so, wo in dieser ganzen Internet-Creepypasta-Szene, ist sie da, interessant.
Ja, die findet Backrooms richtig spannend.
Ah ja.
Nee, aber das ist ja einfach auch stellvertretend für ein ganz neues Phänomen. Ne? Also heutzutage kommen Filmschaffende gerade im Horrorbereich nicht mehr von der Filmschule, sondern die kommen von YouTube. Ja, weil Kane Parsons hat, wie gesagt, seine Backrooms-Filme auf YouTube veröffentlicht, seine Kurzfilme. Und auch Obsession kommt ja von einem Herren namens Curry Barker und auch der hat auf YouTube angefangen. Chicken und das Curry. Genau, und das ist ja das, was wir auch hier schon mehrfach erwähnt haben, zum Beispiel auch die beiden hier, Danny und Michael Philippou, die jetzt Talk to Me gemacht haben und Bring Her Back, auch die haben ja mit Rucka Rucka auf YouTube angefangen. Und dann lief diesen Sommer, nee, nicht diesen Sommer, ich glaube im Frühjahr lief der irgendwann, da gab es ja auch so einen Film namens Iron Lung, der war auch von einem YouTuber namens Markiplier, so. Der basierte wohl auf so einem kleinen Videospiel und er wollte das unbedingt verfilmen und hat das dann mit eigener Kohle gemacht und hat damit auch respektable 51 Millionen Dollar eingenommen. Und auch letztes Jahr, ja, Michael Shanks hat Together rausgebracht, auch ein YouTuber. Mhm. Also das ist gerade eine riesige Sache, ey. Dass Leute, die auf YouTube mit so einem kleinen Horror-Content anfangen, dann einfach irgendwann von so Studios wie Focus oder Annapurna oder A24 dann einfach mal größere Mengen Geld in die Hand kriegen und dann dadurch oder damit respektable und vor allen Dingen profitable Horrorfilme machen. Obsession und Backrooms sind jetzt beide leider noch nicht in Deutschland gestartet. Backrooms, dazu gab es jetzt schon so hier und da in Deutschland Special Previews, die ich leider nicht habe mitnehmen können, weil ich arbeiten musste, und auch die PV werde ich wohl verpassen, weil ich arbeiten musste. Das ist wahnsinnig ärgerlich. Aber da warte ich schon heiß drauf, auf beide Filme. Ich bin ja so ein Opfer des Elevated Horror.
Hey, es ist halt, ich habe es hier gerade nebenbei mal so laufen, den Kanal von Kane Parsons, ne? Kane Pixels heißt der anscheinend. Ja. Es ist halt, muss sagen, klar, ich kannte davon so ein paar Screenshots und so, ne, auch von dieser Stilistik mit den Backrooms und so, ne, aber es fängt ja, das ist ja schon ein bisschen aufwendiger alles gemacht, als ich gedacht hätte, also da ist ja schon eine richtige Stilistik dahinter, das ist ja nicht nur irgendwie so ein bisschen low budget mit irgendwas, die auf irgendwas die Kamera drauf gehalten und dann so ein bisschen zusammengeschnitten. Gut, ich habe es jetzt ohne Ton laufen, aber ich kenne da auch doch ein paar Ausschnitte von. Und ich muss auch sagen, hier dieser Filter, der da drauf ist, das ist schon alles, der hat sich da, glaube ich, schon ein bisschen mehr Gedanken gemacht, als es so im ersten Augenblick scheint. Als man sagen würde, das ist jetzt einfach nur irgend so ein Glücksfall, Zufall. Da hängt, glaube ich, schon sehr viel Hirnschmalz hinter. Und in dem Alter, ne, wie alt war der denn dann da? 15 oder so, ne?
Ja, 16 ungefähr.
Aber wie ich auch schon zu dir gesagt habe, ne, der, ich glaube, das war jetzt im Fall Backrooms, dem stehen jetzt alle Türen offen, ne, in Hollywood. Und ich glaube, das ist auch, der hat schon die ersten Gespräche, Angebote von Studios. Ja, ich find's sehr faszinierend. Warte, ich hatte noch eine Sache aufgeschrieben dazu. Nee, es ist schon so ein bisschen länger her, weil du eben die YouTube ist die neue Filmschule, ne? Die neue Filmhochschule. Mhm. Das ist aber auch tatsächlich schon ein bisschen länger. Ich meine, so ist auch schon so ein paar Jährchen her, so vielleicht schon so 10 Jahre, da gab es auch schon mal einen Kurzfilm, der dann als Langfilm auf Netflix veröffentlicht wurde. Also Netflix hat so Sachen auch schon mal gemacht, dass sie sich so Talente gesucht haben oder dass da vielleicht ein guter Pitch gelaufen ist, ne, dass ein YouTuber mit seinem Kurzfilm an Netflix herangetreten ist und dann halt von denen so ein bisschen Geld dafür gekriegt hat, um 90 Minuten zu machen. Mann, wie hieß der nochmal? Das war so eine taubstumme Frau, die in einem Cabin in the Woods hockt und dann kommt der
Hush?
Ah, war es Hush? Ich meine, es war Hush.
Ja, da geht es um eine Taube, die von so einem Dude im Wald.
Eine Taube?
Eine Taube, genau. Eine Taube lebt in einem Haus im Wald. Und
Hush Shortfilm. Ja, das ist es. Das muss es sein. Ja, Hush war es. Ja, der Typ mit der Maske. Ja. Ich meine auch, das war ein Shortfilm. Guck hier, vor 15 Jahren, ja. So, jetzt ja, ist aber krass, ja. Jetzt ist aber, oh Mann, jetzt habe ich diesen einen Part vergessen. Wenn du was hast, dann mach ruhig weiter, dann fällt es mir gleich nochmal ein. Verdammt.
Alles gut. Naja, jedenfalls bin ich mal gespannt, wie viele Leute, die auf YouTube mit Shorts anfangen, dann noch so jetzt über diesen, ich sag mal, zweiten Weg ihren Weg ins Filme machen oder ins professionelle Filme machen hinein schaffen und vielleicht sogar lange Karrieren haben können. Vielleicht nicht so ganz so lang wie die Karriere, die jetzt gerade zu Ende gegangen ist. Aber schauen wir mal. Ja, einer der absoluten, ich weiß gar nicht, auf welches Substantiv ich jetzt hinaus wollte. Der Dauerbrenner in Hollywood hat sich nämlich jetzt laut seinem Sohn offiziell zur Ruhe gesetzt. Im zarten Alter von 96 schon möchte Clint Eastwood jetzt den Regiestuhl an den Nagel hängen sozusagen.
Also er hatte Geburtstag, ne? 96. Geburtstag und hat genau. Dann im Rahmen seines Geburtstags, glaube ich, verlauten lassen, okay, ich retire jetzt, ne? Also ja. Jetzt ist mal Ruhestand angesagt. Sein Sohn, der spielt, warte mal, Scott, ist es Scott Eastwood? Ich glaube Scott Eastwood, ne? Der spielt ja auch in dem einen oder anderen Streifen. Wo habe ich ihn denn gesehen? Lass mich mal gucken. Ach so, stimmt, er war hier bei Cash Truck. Herz aus Stahl. Ja, ich habe es jetzt gerade nicht mehr vor Augen. Aber der war schon in dem einen oder anderen Film noch mal mit drin. Ich würde fast schon sagen, die letzte Hollywood-Legende, der hat, Clint Eastwood hat schon noch mal mehr gesehen als andere Hollywood-Funktionäre. Gut, denken wir jetzt noch mal an Mel Brooks. Der wird, glaube ich, 100. Der bringt dieses Jahr einen neuen Film raus.
Das ist halt heftig, ne?
Mit Spaceballs, der zweite. Und von daher, gut, Mel Brooks hat jetzt aber eher so ein bisschen anderes Filmgenre geprägt, ne? Mit seinen Spoof-Comedies und aber Clint Eastwood, muss man sagen, der hat schon echt, es reicht ja schon zu sagen, dass er so mit so Leuten wie Sergio Leone halt sehr erfolgreich zusammengearbeitet hat, ne, um einfach mal zu verdeutlichen, aus welcher Zeit er kommt, was er quasi, also eine Filmära mitgeprägt hat, ne, und das ist auch so mit seine erfolgreichste Ära gewesen, also von eben dieser Sergio Leone zeigt. Gut, der hat Clint Eastwood auch schon Schwarz-Weiß-Filmen. Ich glaube, so irgendwann Mitte, Ende der 50er hat seine Karriere begonnen, ne? Und genau, dass das dann halt über die 70er Jahre mit Dirty Harry und so weiter, ne? Und irgendwann in den 80ern hat er ja dann selber auch noch angefangen, als Regisseur zu arbeiten, wo ja auch sehr großartige Filme entstanden sind. Also Clint Eastwood eben nicht nur als Schauspieler, sondern eben auch als legendärer Regisseur, mehrfach Oscar ausgezeichnet und so weiter, ne? Das ist schon nicht von der Hand zu weisen.
Er hat einfach 40 Filme gemacht, das ist so heftig.
Ja.
Der hat irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 100 Filme mitgespielt und dann nochmal als Regisseur einfach mal so mehr Filme rausgehauen als so ein Steven Spielberg. Das musst du dir einfach mal geben.
Ey, er ist der Franz Beckenbauer Hollywoods, ne? Das kann man schon so.
Also, der hat halt nicht nur Filme gemacht, wo du denkst, so, ja, okay, habe ich noch nie gehört, aber ey, American Sniper, J. Edgar, ja. Gran Torino, das sind namhafte Filme, ey.
Million Dollar Baby, ne?
Ja. Nicht, Mystic also, River.
Also die, Mystic River ist auch so ein großartiger Film. Die unterschiedlichsten Genre hinweg, ne?
Voll.
Wenn du Clint Eastwood nur aus seiner Western-Ära kennst und auch vielleicht noch so ein bisschen ausleitend, als er dann ja 1991 Unbeugsam gemacht hat, ne? Unforgiven. Über den wir hier auch schon öfter mal gesprochen haben. Ich glaube auch so, als Gene Hackman dahingeschieden ist, ne? Weil er da einen großartigen Bad Guy spielt. da hat ja Clint Eastwood auch Regie geführt und die Hauptrolle gespielt. Und ich glaube, der Film war bester Film, ne? Damit allein schon angefangen, ne? Und dann später, also meine, ja. Ich sag mal so, meine engere Verbindung mit Clint Eastwood begann tatsächlich durch Million Dollar Baby, ne? Auch so. Mhm. Als ich den gesehen habe, das war auch so ein Erweckungserlebnis, weil ich überhaupt nicht erwartet habe. Ich habe ja damals zu der Zeit, früher so, ne? Der war ja auch bester Film, Million Dollar Baby, und dann war ich ja so Videothekengänger und hab das ja mitgekriegt und hab mir so, ach komm, den guckst du dir jetzt an, ne? Und der hat mich so weggeflasht, die Geschichte, die Clint Eastwood da erzählt, ne, über diese junge Boxerin und wie sie sich quasi aus ihrem niederem sozialen Stand so hochgearbeitet hat, um dann wieder so tief zu fallen. Das hat
du erwartest halt nichts.
Du erwartest nichts.
Du denkst so, okay, so ein trashy Boxfilm mit Hilary Swank, was soll das denn sein, ey? Und dann kommt der Film.
Also der Film, muss ich sagen, der hat für mich so ein bisschen auch mal wieder so die Magie Hollywoods zum Leben erweckt. Jetzt für mich persönlich, weißt du so, ne? Durch diese berührende Geschichte, die er da erzählt, ne? Und sich selber, na klar, gibt er sich selber auch, also er gibt sich ja auch so ein Arc, ne, bei dem er über seinen eigenen Schatten springen musste, ne? Also wo er an sich viel, also die Figur, die Clint Eastwood da spielt, viel an sich selbst arbeiten muss und über sich selbst hinauswachsen muss, ne? Genauso wie die Figur von Hilary Swank. Und also das hat mir wirklich sehr imponiert, muss ich sagen, weil man ja von Clint Eastwood immer nur diesen, für mich war Clint Eastwood immer nur das Zitat in Back to the Future auch irgendwo, weißt du? Und ja, ist so. Und wenn man sich so ein bisschen mehr mit seiner Figur und seinem Vermächtnis beschäftigt, dann, mir fallen gerade auch schon wieder so viele Filme ein, ne? Da hat er ja auch den mit Tom Hanks über den Piloten, ne, diesen Sullenberger.
Sully
hieß der Film, genau.
Ja. Ach, den hat er auch gemacht.
Hat er auch gemacht, ja, der hat ja auch viele so Filme gemacht, die quasi so faktenbasiert sind, ne, so ein bisschen so Zeitgeschichte abbilden.
Mhm.
Ja, also wirklich, der hat...
Ey, wusstest du eigentlich, dass der sogar Musik komponiert hat? Das höre ich gerade zum allerersten Mal.
Das, ja, habe ich wahrscheinlich auch schon mal auf IMDb gelesen, ja.
Bei Mystic River, Million Dollar Baby, Flex of Our Fathers.
Jay was, Edgar, der hat die Musik?
Ja.
Krass. Der hat
auch die Score-Credits.
Krass. Ey, bei Mystic River, übrigens Eli Wallach, ne, sein Co-Star aus The Good, The Bad and The Ugly, ne. Der hat auch so eine geile Mini-Rolle, so ein geiles Cameo in Mystic River. Und das wusste ich auch ganz lange nicht. Ich kannte ja den Schauspieler, den kennst du wahrscheinlich, wenn du mal so Eli Wallach eingibst.
Ja, ich sehe es gerade.
Du kennst den bestimmt.
Schon mal irgendwo gesehen.
Ja, genau. Du hast den öfter mal gesehen, aber er ist halt so auch sein Co-Star aus zwei glorreiche Halunken, ne? The Good, The Bad and The Ugly. Und ich wusste das aber viele Jahre gar nicht. Ich kannte Eli Wallach, also den Alten, aber ich wusste nicht, dass das so ein alternder Hollywood-Star war irgendwie, ne? Also so ein richtig, der schon in den 60ern eben auch so ein Sergio Leone-Legende halt, ne? Und ja, man kann, man merkt, man kann viel über Clint Eastwood auf jeden Fall erzählen und auch viel schwärmen.
Ist schon wirklich einfach nur eine Legende.
Ist, hat sich seinen Ruhestand jetzt verdient und auf noch viele gute Jahre wünschen wir ihm hier auf jeden Fall an dieser Stelle. Ja.
Apropos Legende, ne?
Ja.
Gibt ja eine Legende, die noch ein bisschen jünger ist und noch aktiv ist. Kultstatus hat auf jeden Fall, ja. Der gute alte Nicolas Cage.
Dein Brother from another mother.
Brother from another mother, ja, Mann. Und der ist ja jetzt gerade mal wieder in aller Munde, weil er sich jetzt endlich mal den Traum erfüllen durfte, einen Superhelden zu spielen. Vielleicht ein bisschen anders, als er sich das vorgestellt hat.
Ja.
Bei Superman durfte er ja damals dann nicht spielen. Das hat sich ja leider nicht ergeben. Hätte ich auch gerne gesehen.
Ist nicht über die Kostümproben hinausgegangen.
Richtig. Aber jetzt ging es über die Proben hinaus und übrigens, ich finde sein Kostüm fucking geil, ey.
Ja, ja.
Also ich hab übrigens auch mal geguckt, also es basiert auf jeden Fall auf Comics.
Mhm.
Was spielt er noch? Er spielt Spider-Noir, genau.
Genau.
Genau. So aus diesem ganzen Extended Spider-Man-Marvel-Geschisse. Ja.
Also am ehesten habt ihr ihn wahrscheinlich aus Into the Spider-Verse gesehen, gehört. Genau, da taucht Spider-Noir genau. auf. Da hat Nicolas Cage ihn synchronisiert, den Schwarz-Weiß-Trenchcoat-Spider-Man.
Ja. Ey, und so geil, dass er ihn jetzt spielen darf. Ne? Weil ja. Nicolas Cage ist ja so ein Typ, wenn der keinen Bock hat, dann endet das so wie, weiß ich nicht, bei Wickerman, not the beast, no. Ja. Aber wenn er Bock hat, dann hat er richtig Bock und dann dreht er auf 300% auf. Und hier bei Spider-Noir, ich habe ein Interview mit ihm gelesen, ne? Und da hat er gesagt, meine Performance ist so 70% Humphrey Bogart und 30% Bugs Bunny. Weil dieser Spider-Man, den ich da spiele, der ist wie so eine Spinne, die versucht, einen Menschen zu cosplayen. Und ich habe noch nie eine geilere Beschreibung von Nicolas Cage gelesen. So, ich glaube, Nicolas Cage ist irgendwas anderes, das versucht, einen Menschen zu cosplayen, Alter. Nicolas Cage ist Nicolas Cage, der versucht, einen Menschen zu cosplayen. Nee, also worum geht's? Nicolas Cage spielt er spielt keinen Peter Parker, er ist nicht dieser Spider-Man, er ist ein alternativer Spider-Man namens Ben Reilly, das ist ein alterner Privatermittler oder Detektiv, wie man so schön sagt. Und der lebt in New York der 30er Jahre. Also die Prohibition ist noch im vollen Gange, läuft aber schon so Richtung Ende und die Great Depression ist so ein bisschen am Wickel. Das heißt, alle Menschen sind arm. Er ist natürlich auch nicht besonders reich. Das ist zumindest das eine, was ihn mit dem klassischen Peter Parker so vereint. Und er war einst die Spinne. Also er wird da auch nicht Spider-Man genannt, sondern nur die Spinne. Aber er hat dann eines Tages durch einen Fehler, den er sich natürlich selber zuschiebt, seine Verlobte verloren. Wie hieß sie denn noch gleich? Ruby oder so? Und seitdem ist er nicht mehr die Spinne, weil er möchte jetzt mit dem ganzen Kram nichts mehr zu tun haben.
Frage, weißt du zufällig, wird er auch gebissen von einer Spinne, von einer Mutierten oder so?
Boah, jetzt muss ich tief ins Spoiler-Territorium.
Ah, okay, dann lassen wir das. Also das, ja. Das ist wahrscheinlich Teil der Comic-Lore und so, aber das lassen wir mal hier weg, weil ich weiß es auch noch nicht. Nur ganz kurz, dass ihr es wisst, ich habe leider, habe ich es nicht gesehen. Ich habe angefangen, bin aber dabei eingepennt, das war für mich leider nicht machbar. Und nochmal ganz kurz, vielleicht wirst du lachen, aber ich dachte ja, bis ich die Serie gestartet habe auf Amazon, dachte ich, das wäre im Animationsstil von Into the Spider-Verse und Nicolas Cage würde da nur sprechen. Und dann sehe ich plötzlich, ey, das ist ja eine Live-Action-Serie.
Ja, das ist ja wirklich Nicolas Cage.
Ja, das. Ja, aber bitte, Entschuldigung. Hey. Das.
Ja. Also ich sag's mal so, wenn dir die Frage auf der Seele brennt, wie er zur Spinne wurde, dann guck ruhig weiter, weil das wird da auf jeden Fall adressiert.
Unbedingt.
Ja, ja.
Du schwärmst ja nur davon.
Ja, voll. Das Geile ist halt, Amazon lässt dich selbst entscheiden, ob du das in Schwarz-Weiß sehen möchtest, wie wirklich so einen alten Detektivfilm aus den 30ern oder in Farbe. Das ist natürlich schon schön für die Entscheidungsfreiheit. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich werde das Gefühl nicht los, dass Amazon einfach nur nicht den Mut hatte, das nur in Schwarz-Weiß zu veröffentlichen, weil sie sonst gefürchtet hätten, irgendwie die Zielgruppe zu verkleinern. Ich empfehle natürlich die Version in Schwarz-Weiß. Das trägt einfach dazu bei und es sieht super geil aus. Plus in Schwarz-Weiß siehst du nicht so krass, dass sie natürlich den einen oder anderen digitalen Hintergrund einfügen mussten, weil, sorry, New York sieht halt nicht mehr so aus wie in den 30ern. So.
Wahrscheinlich. Also fühlt sich ein bisschen an wie so eine Studio-Entscheidung, ne? Und
ja,
gar nicht so wie so eine kreative Filmemacher-Geschichte.
Ich denke auch.
Der Showrunner wäre da wahrscheinlich konsequent geblieben.
Ja. Ich meine, das ist ja auch schon, diese Frage musst du ja im Grunde eigentlich schon entscheiden, bevor du überhaupt anfängst zu filmen, ne? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Schwarz-Weiß anders ausgeleuchtet wird schon als Farbfilm sozusagen.
Safe, ja.
Nee, aber es ist geil, weil daraus entwickelt sich dann wirklich so ein Film-Noir, so eine Detektivgeschichte. So viel Spoiler sei jetzt mal erlaubt, in den ersten zwei Folgen spielt die Spinne im Grunde überhaupt keine Rolle. Also sie lässt sich schon durchaus Zeit, diesen Charakter und seine Entscheidungen einzuführen und vorzustellen. Also es ist jetzt nicht so, oh, da vorne an der Ecke wird gerade eine Oma ausgeraubt, dann werde ich jetzt mal wieder zur Spinne. Nee, das wird schon ein bisschen breiter aufgerollt, wie das dann dazu kommt, dass er sich, oder vielleicht lüge ich auch, vielleicht wird er nicht wieder zu spinnen, wer weiß. genau. Und der Cast ist mega geil, also wir haben natürlich einmal Nicolas Cage, der wirklich wieder all over the place ist, also der hat den Spaß seines Lebens, glaube ich, dabei, diesen leichtfertigen Typen zu spielen, der auch gerne mal an der Flasche hängt, wie das eben so damals war, zur Zeit der großen Depression.
Aber er raucht wahrscheinlich nicht, ne?
Doch, der raucht.
Ah, der raucht?
Ja, ja. Oh, guck, ja, gut, das ist in den 30ern, ne? Also, ja. Da ist ja irgendwie, also ich glaube, alle da rauchen, ehrlicherweise. Mhm. Wir haben einen saugeilen Bad Guy, nämlich Brandon Gleeson. Ich glaube, der Typ wurde einfach dafür geboren, den Bad Guy zu spielen. Der sieht schon so richtig rau und shady aus. Und er spielt halt so einen irischen Mob. Und das ist so einen irischen Mob, so einen irischen Mob. Mhm. So ein Mobster eben. Und es ist einfach alles geil irgendwie. Also es, mir macht es richtig Bock. Ich habe sogar mit meinem Vater die Teile der Serie geguckt. Der hatte da auch Spaß dran. Gönnt euch das einfach. Ja, und so viel Spoiler sei jetzt auch erlaubt. Also Nicolas Cage ist ja nicht der Einzige. Das ist ja ein typisches Merkmal von Spider-Man, wo von der Spinne, wo die Spinne ist, müssen auch Gegenspieler sein.
Ja.
Aber die Spinne, ihr habt das vielleicht schon auf Promopostern gesehen, der trägt hier natürlich nicht so einen quietschbunten, blau-roten Anzug. Das würde ja gar nicht in die Zeit passen, sondern er hat ein klassischeres Design. Er trägt so einen langen Ledermantel, er trägt einen Fedora-Hut und hat dann so eine Wollmaske auf, die zwei so Goggles haben, die eindeutig nach Spider-Man-Augen aussehen. Mhm. Und selbst die Sturmhaube, die er aufhat, hat so ein Spinnenweben.
Ja.
So eine Spinnenweb, der ist einfach saugeil. Ja.
So ein Muster ist da auf jeden Fall drauf.
So. Genau, so ein Muster. Ja. Das, also ich finde
in
auch
die... In die Naht mit eingearbeitet.
Genau, ja. Und ich finde auch die Form dieser Maske erinnert schon sehr an die Kopfform, die Peter Parker die Tobey Maguire hatte. Also ein bisschen so sieht die Maske aus.
Ja.
Vielleicht so ein bisschen wie die schwarze Maske, die Tobey Maguire im dritten Teil auf hatte.
Venom, angelegt.
Der Black Spider-Man,
ja.
Aber halt in Baumwolle, es ist saugeil. Und wie gesagt, er wird auch Gegenspieler kriegen, die natürlich auch ein bisschen übernatürliche Kräfte haben. Ich möchte noch gar nicht verraten, welche das sind.
Ja.
Aber auch die sind der Zeit angepasst. Also du hast jetzt nicht so einen grünen Kobold, wie Willem Dafoe gespielt hat, sondern stellt euch das alles so ein bisschen minimalistischer vor und an die 30er Jahre angepasst. Also so ein bisschen weniger in your face mit irgendwelchen quietschbunten Kostümen, sondern eher
an die Stilistik der schlichter. Zeit.
Stilistik der Zeit angepasst. Und das ist einfach saugeil, es passt einfach alles. Und Nicolas Cage ist hier halt so ein Typ, Peter Parker, wenn ihr den seht, zum Beispiel in der Version von Andrew Garfield oder auch der Version von Tobey Maguire, der ist ja schon immer so ein bisschen schnippisch manchmal und bringt so One-Liner-Gags, aber immer sehr, sehr, also damals war das ja immer noch eher organisch, nicht so diese Marvel-Schiene, die wir heute haben. Ja, ja, aber Nicolas Cage ist halt auch so. Der hat auch immer einen lockeren Spruch auf den Lippen oder ist halt total besoffen und sagt deswegen so, was geht denn hier ab?
Also jetzt als Spider-Man oder als die Spinne oder als Peter Parker meinst du jetzt? Weil, also du meinst wahrscheinlich diese funny Sprüche, die er seinen Gegnern während des Fights immer irgendwie an den Kopf wirft, diese One-Liner halt, ne?
Genau. Macht Ben Reilly hier halt auch.
Ah, okay, weil das ist ja auch so ein Markenzeichen von Spider-Man tatsächlich auch immer nur irgendwie. Hast du Kopfschmerzen, ne? Und dann springt er eben auf den Kopf drauf oder so, ne? So diese.
Genau. Ja, ja. Sowas zum Beispiel, ja. Und das in dieser Manier ist halt Nicolas Cage, a.k.a. Ben Reilly, a.k.a. die Spinne hier auch
unterwegs. Ja.
Und es macht einfach so Bock. Also Nicolas Cage hat so Bock und deswegen habe ich auch Bock. Ich habe jetzt erst 4 Folgen durch, aber ich freue mich sehr darauf, weiter zu gucken.
Nicolas Cage ist jetzt 62, glaube ich, oder ist wird 63. Wie macht er das denn so? Merkt man ihm das? Also spielt er denn sein echtes Alter oder was ist sein Spielalter? Was schätzt du da in dem?
Also es ist schon ungefähr 1:1, würde ich sagen. Ja, ja. Also er ist schon ein alterner Detektiv. Mhm, so. Der sehr, sehr viel mit den Geistern seiner Vergangenheit zu kämpfen hatte. Wir erfahren, das ist auch, ich meine, er war halt ein Mann damals, er hat halt im Ersten Weltkrieg gedient, so wie viele andere Männer da auch, die natürlich auch mit diesem Trauma noch zu kämpfen haben. Mhm. Das sorgt dafür, dass diese Figuren alle doch recht vielschichtig sind und dass das alles auch so ein bisschen in die Handlung mit eingewoben wird. Natürlich, sie können sich jetzt dann der Tatsache halt bedienen, dass sobald er die Maske aufhat, da kann dann halt Stuntman XY unter der Maske stecken und für ihn die Kämpfe ausfechten. So. Das glaube ich jetzt nicht, dass Nicolas Cage das wirklich selber gefilmt haben könnte, aber es stört auch nicht, weil du erkennst es halt nicht. Ja. Also die haben das schon sehr, sehr stimmig und sehr, sehr gut gemacht.
Na klar, das ist halt die Hollywood-Magie, ne? Ich habe auch nur gefragt, weil ich war eben so, wie alt ist eigentlich Nicolas Cage? Der ist doch bestimmt schon 70. Das war so mein. Aber der ist ja so alt wie mein Vater quasi. Und von daher.
Aber es ist halt geil, ne? Weil, okay, also Tobey Maguire war ja jetzt schon so mit einer der älteren Peter Parkers, aber eigentlich ist das ja immer so ein Highschool-Typ und es ist sau interessant, den mal zu sehen, als alter Mann schon oder älter in der Mann und in eine andere Zeit versetzt, in der du halt auch andere Traumata hattest, weil ich bin mir schon sicher, dass wenn du im Ersten Weltkrieg unterwegs warst, du bist da sicherlich nicht ohne Trauma und innere Narben rausgekommen. So.
Finde ich auch mutig, so ein Thema mit reinzubringen, weißt du? Das ist voll. Ich habe gesehen, die Serie ist ab 12 und trotzdem da so eine Backstory-Wound, wie man so sagt, mit einzuflechten, ne? Das ist schon... ist schon sehr mutig und auch sehr konsequent und macht auch Sinn, würde ich behaupten. Das Poster ist ja auch verdammt cool, ne? Wo er mit dem Trenchcoat da in dieser Gasse steht und in der Spiegelung ist ja dann die Spinne, ne? Unten.
Ja,
das gefällt mir. Ach so, genau. Gib mal Spider-Noir ein.
Bei Google Spider-Noir.
Ja, gib das mal ein.
Ja. Oh.
Witzig, oder? Haben sie so eine Schwarz-Weiß-Animation drüber gelegt, wenn man Enter drückt, ne? Könnt ihr euch auch mal angucken. Mag ich solche kleinen Easter Eggs auch.
Es regnet
und es wird ganz kurz schwarz-weiß, das Suchfenster, ne?
Ja. Ja. Das ist echt verdammt cool.
Ja, also da ist viel Liebe. Fühlt sich aber ein bisschen komisch an, ne? Spider-Man auf Amazon Prime zu sehen, muss ich sagen. Das ist so irritierend. Ja, ich denke so, hä? Was wollen die denn von mir? Ich gehe doch bei Disney drauf. Ach nee, gehe ich nicht.
Ja. Nee, genau. Es ist ja so, dass das hier ist wieder eine Sony-Produktion, ne? Und solange die jetzt keine eigenen Streamer haben, schmeißen die es halt irgendwo hin.
Also.
An den meistbietenden wahrscheinlich.
Genau, das hat nichts mit der Tom Holland-Inkarnation zu tun, die in Kooperation mit dem MCU entstanden ist. Ne?
Ey, aber also die ganz ehrlich, diese Phase, die Sony jetzt hinter sich hatte, dieses Spider-Universe ohne Spider-Man war ja ein absoluter Schuss in den Ofen. Da ist, glaube ich, kein einziger Film rausgekommen, der gut war. Aber jetzt hier diese Nummer, ne? Also das hier ist ja nicht Spider-Man, so wie Marvel ihn gerade rumschickt durch die Kinos. Ey, das können die gerne weitermachen. Die können sich von mir aus irgendwelchen Paralleluniversen andere Versionen von der Spinne holen und genau sowas machen. Ey, da bin ich an Bord. Das ist super geil.
Spiderschwein.
Genau, gib uns eine Serie bitte über das Spiderschwein.
Das wär's. Von den Machern von South Park, bitte.
Ja, Mann.
Oder von Matt Groening, ja. Von den Simpsons-Machern geht auch. Würdest du sagen, die Figur, also hat er so ein bisschen Inspiration von Peter Parker sich mitgenommen oder Nicolas Cage, dass so ein bisschen was von ihm drinsteckt in diesem Ben?
Also natürlich auf jeden Fall dahingehend, wie gesagt, dass von der ja, von den Manorismen, also diese flapsigen Sprüche, die er drauf hat, dass auch in seinem Privatleben alles im Argen liegt, so wie es auch bei Peter Parker meistens der Fall ist, dass er eine Frau verloren hat, auch das ist ja, wer war es? War es Andrew Garfield? Ich glaube, er hat Gwen Stacy verloren, oder?
Ja, aber, warte mal.
Also irgendwas ist... Es gibt ja einen Spider-Man, der seine Freundin Gwen Stacy irgendwann verliert, ja.
Ja, aber es ist ja auch, glaube ich, immer erstmal so, dass das Trauma ist ja dann auch, dass er seinen Onkel Ben verliert, ne? Das ist, glaube ich, auch nochmal dieses. Oder ist das nur bei einzelnen Inkarnationen? Ist das nicht bei jedem Spider-Man?
Nee, ich glaube doch, bei Andrew Garfield stirbt er doch auch, oder nicht?
Oder nee, Quatsch, Entschuldigung, er ist ja weise, die Eltern verliert er. Das ist eigentlich erstmal.
Ja, gut, aber Onkel Ben verliert er auch.
Auch, ja.
Auch, ja. Ja gut, das wird hier halt durch andere Traumata ausgetauscht, ne? So Krieg und so.
Genau, stimmt.
Der Verlust der Verlobten.
Ja. Und, aber du siehst schon einen klaren, also ist eigentlich interessant, weil wir es gerade angesprochen haben, der Andrew Garfield, Tobey Maguire, Tom Holland ja nicht so, aber Andrew Garfield, Tobey Maguire, die haben ja so im echten Leben, haben die ja, wie sagt man, warte mal, wer ist denn das Alter Ego? Ist das die reale Figur oder ist das der Held? Alter Ego, würde man sagen, ist die...
Das Alter Ego ist, Clark Kent ist ein Alter Ego, ne?
Ja, dann ist es die Realfigur, also der Zivilist sozusagen. Und Superman ist... Also
man könnte es jetzt in beide Wege sehen.
Oder kann man es in beide Wege sagen.
Ach, also hier ist es zum Beispiel so, dass Ben Reilly ist nicht sein echter Name, den hat er irgendwann mal geändert nach dem Krieg.
Ah ja, okay.
So, naja. Also eigentlich ist Ben Reilly schon sein alter Ego irgendwie.
Okay. Nee, was ich aber sagen wollte, war quasi, sei es jetzt Peter Parker, der ist ja als Schüler, als Highschool-Schüler, ist er ja schon so ein bisschen der Dulli, ne? Der wird ja viel rumgeschubst und so.
Ja, ja.
Und als Spider-Man hat er dann viel mehr Selbstbewusstsein, ne? Sobald er die Maske auf hat, ist er ja der coole Boy und so, ne? Und ihm kann keiner was. Ist das auch so klar getrennt bei Spider-Noir?
Also da ich jetzt die Hälfte... Ich habe ja erst die Hälfte durch, deswegen muss ich mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Mhm. Bisher war es halt so, dass er ja gar nicht mehr die Spinne sein wollte. Deswegen Peter Parker möchte Spider-Man sein und er möchte auf keinen Fall die Spinne sein. So, weil er das zu sehr mit dem Tod seiner Verlobten
in Verbindung bringt. So ein bisschen das, was in Spider-Man Teil 2 abgeht. Also ja, so ein bisschen. Tobey Maguire, da hadert er ja auch immer so ein bisschen damit, will er überhaupt noch die Spinne sein oder nicht, ne?
Ja. Genau, und in Spider-Man 2 mit Tobey Maguire war es ja irgendwie so, dass er einfach seine inneren Prioritäten nicht auf der Pfanne hatte, deswegen hat er ja seine Kräfte verloren. Also hier ist es wie gesagt so, dass er davon sich eigentlich distanzieren möchte, aber wie es eben so bei Spider-Man ist, jede Entscheidung hat Konsequenzen, nicht? Und dadurch, dass er 5 Jahre lang insgesamt als die Spinne abstinent war, konnte halt Brandon Gleeson, er spielt hier einen Typen namens Silvermane, so ein, wie gesagt, dieser irische Mob, konnte halt in der Stadt tun und lassen, was er wollte. Und der Schrei wird dann halt mit Einstieg der Serie quasi von Minute zu Minute lauter, dass die Spinne wieder zurückkehren muss. Und an diesem Punkt muss Ben Reilly halt kommen. Und wie er das schafft oder was dafür passieren muss, das seht ihr dann bei Amazon Prime.
Cool. Ja, jetzt habe ich schon die zweite Superhero oder / Supervillain-Serie, die ich mir mal fertig angucken muss.
Es hat übrigens so ein bisschen Vibes auch von Matt Reeves' Batman, weil das ist wirklich so eine richtige Detektivgeschichte. Das finde ich geil. Ja. Also es geht schon, also das ist auch für, ihr müsst jetzt kein avid Marvel-Fan sein, das ist auch was für Leute, die gerne sich einen guten Krimi oder so angucken oder so Mafia-Mobster-Geschichten.
Ja.
Also da werden schon wirklich viele Zielgruppen abgeholt.
Oder Nicolas Cage-Fan.
Oder Nicolas Cage-Fans,
ja. Das. Die soll es ja auch da draußen geben. Das.
Apropos Nicolas Cage.
Apropos.
Was hast du mir über den erzählt jetzt? Er heißt jetzt?
Ach so, genau, stimmt. Hat sich ja... offiziell, ne? Nicolas Cage war ja immer nur sein Künstlername und er hat sich jetzt in seinen Ausweis den Namen Coppola streichen lassen. Er ist ja der Neffe von Francis Ford Coppola und das hat er jetzt rausstreichen lassen und heißt jetzt offiziell Nicolas Cage. Siehst du, Niklas, so einfach geht das. Also falls du... Ich helfe dir auch dabei, also ne, wenn du irgendwelche Anträge ausfüllen musst oder so, dann, wir kriegen das hin, gemeinsam, keine Sorge. Du schaffst die Transformation.
Ja, ich lass mich...
Aber wäre witzig, wenn Niklas du wirklich Cage im Ausweis stehen hättest, Niklas, also mit A, Niklas, der hier heißt ja Nicolas.
Ja.
Wenn du da Niklas Cage drin stehen hättest...
Na gut, ich meine, in Deutschland den Namen ändern zu lassen, ist ja nicht so leicht, aber einen Künstlernamen kann man sich ja eintragen lassen.
Ja, stimmt.
Nicolas Cage.
Ja, und ich schreibe bei mir rein, der Blockbuster Babo. Ja. Nee, also tatsächlich, du hast das Zitat gehabt irgendwo, ne? Er will der Patriarch seiner eigenen Familie sein, ne? Nicht,
Nicht der Clown der Coppola-Familie.
Nicht der Clown der Coppolas. Also,
er wollte ja eigentlich auch nie mit den Coppolas in Verbindung gebracht werden. Deswegen kam er ja überhaupt erst darauf, sich umbenennen zu lassen.
Du, das ist aber auch so ein Ding irgendwie, ne? Das scheint, die sind sich da auch nicht so. Also da ist vielleicht auch so ein bisschen so ein kleiner, wer ist hier der größere Star, ne? Thema vielleicht. Also oder sagen wir so, vielleicht hat Nicolas Cage sich immer so gefühlt, als hätte er im Schatten von Francis Ford Coppola gestanden, ne? So innerhalb des inneren Circles. Wie soll man das denn sonst deuten, wenn er das so sagt, ne? Und das dann auch so macht. Das finde ich ein bisschen crazy tatsächlich, ne? Also.
Also ich glaube gar nicht mal, dass er. Ich meine, er ist ja auch in Filmen seines Onkels aufgetreten. Ich glaube, er wollte sich einfach nichts schenken lassen. Er hatte keinen Bock, irgendwie das nächste Nepo-Baby zu sein. Er wollte einfach sagen, so, ich bin kein Coppola, sondern ich bin Nicolas Cage.
Für seine Kinder vielleicht dann auch, ne? Hat er nicht, ist er nicht, warte mal, war der nicht auch mit der Tochter von Elvis Presley? War der nicht mit der sogar zusammen? Verheiratet?
His second marriage was to Singer-Songwriter Lisa Marie Presley, jo.
Tatsächlich, ja.
Ja, krass, ey. Hatte sie vor oder nach Michael gehabt?
Danach, glaube ich. Ja, wobei mit Michael war
es. Ah ja, stimmt, die haben 2002 geheiratet. Ja, das war danach. Und auch die haben sich ziemlich kurz danach schon wieder scheiden lassen. Okay. Nach 107 Tagen, ey. Wow. Okay.
Da gab es bestimmt einen Streit über einzelne Songs des Kings.
Ja, auf jeden Fall.
Nee, wir leiten jetzt aus, Niklas. Wir machen jetzt Feierabend.
Ja, wir machen jetzt Feierabend. Ich muss auch langsam Richtung Arbeit los. Ja. Nee, also, wie gesagt, nächste Woche gibt es dann hier so eine kleine Backrooms Escape Tour. Gucken wir mal, wie tief wir da reinspringen. Ich habe auch, inzwischen habe ich schon einen neuen A24-Film gesehen, The Death of Robin Hood. Da darf ich jetzt leider noch nicht drüber sprechen. Das Embargo geht noch bis zum 10.06. Da kann ich dann von mir aus nächste Woche was zu sagen, wo wir dann eh schon beim Thema A24 sind.
Die Jesus-Reinkarnation in Robin von Locksley.
Ja.
Der Jesus und Hugh Jackman.
Ja. Und ebenso nächste Woche, ich bin am Montag in der Pressevorführung zu Disclosure Day. Da darf ich dann sicherlich auch, ja klar, darf ich dann darüber sprechen. Der Podcast kommt ja raus an dem Starttag oder sogar schon einen Tag später.
Steffen Spielbergs.
Von Stefan Spielberg. Stefan. Genau. Und deswegen, es lohnt sich einzuschalten. Da gibt es auf jeden Fall viel Interessantes, dann hoffe ich zumindest doch zu sagen.
Ja, wir werden wahrscheinlich auch ein bisschen zeitversetzt, da ich ja jetzt auch 10 Tage auf Produktion bin, werden wir wahrscheinlich ein bisschen zeitversetzt über den neuen Spielberg sprechen, aber wir werden drüber sprechen, oder? Ja.
Ja.
Vielleicht machen wir auch so einen kleinen Deep Dive nochmal in seine Karriere. Ich hätte Bock drauf.
Ja.
Genau. Das.
Ja, ich werde hier nächste Woche so ein kurzes Resümee geben und dann können wir nochmal richtig darüber quatschen.
Ja, aber nächste Woche bist du ja mit Kati, ne? Genau, ja.
Genau.
So ist es.
So ist es.
In diesem Sinne würde ich sagen, liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir haben euch ein bisschen unterhalten, ein bisschen informiert mit unseren neuesten Erkenntnissen aus der Welt des Kinos, aus der Welt Hollywoods, aus der Welt der Streamer. Und ja, hat Spaß gemacht, Niklas. Vielen Dank.
Ja, danke dir auch.
Dann würde ich sagen, reite mal los.
Ich reite los.
Du musst los. Und euch allen da draußen wünschen wir
einen guten Ritt. Und viel Spaß beim Film und Serien schauen. Ey, ohne Scheiß sollte Jack Spider-Noir. Ich mein's ernst. Und jetzt wirklich, ciao, ne?
Tschüss.